Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 23. Februar 2026. Der Blick in die Zeitungen jenseits der schweizerischen Landesgrenzen, aber mit unentrinnbar schweizerischem Blick. Ich bin also entschuldigt, wenn ich etwas sage, was Ihnen nicht einleuchtet, dann schreiben Sie das auf meine schweizerische auswärtige Herkunft. Aber immer sehr interessant, auch aus unserem Land sich einen Reim zu machen, zu versuchen auf das, was uns da draußen an Schlagzeilen entgegentritt. Zuvor aber ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige, ganz wichtig. Silber schreibt gerade die spannendere Story als viele Aktien. Steht der nächste Höhenflug bevor oder landet die Kursrakete? Zum einen stärkt die Ernennung von Kevin Warsh zum Lenker der US-Notenbank das Vertrauen in den US-Dollar, was Gegenwind für die Edelmetalle bedeutet. Zum anderen sprechen die fundamentalen Faktoren eine klare Sprache. Unsere Hightech-Welt ist auf Silber angewiesen. Ohne das weiße Metall stehen Solarpanels, Elektroautos, Smartphones und künstliche Intelligenz still. Die Nachfrage steigt weiterhin, während sich das Angebot Jahr für Jahr verknappt. Nutzen Sie die Verschnaufpause, um mit dem S-Deposito von BB Wertmetall auf Silber zu setzen. Das S-Deposito verbindet die Vorteile von physischem Silber mit jenen eines Depots. Sie bleiben also flexibel. Jeder Franken fließt in reines Silbergranulat, den Grundrohstoff für alle Silberprodukte, gilt selbstverständlich auch für jeden Euro. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz, zu 100% versichert. Und das Beste, wenn Sie jetzt ein S-Deposito eröffnen und mindestens 1000 Franken oder Euro einzahlen, schenkt Ihnen BB Wertmetall eine Unze reines Silber zum 10-Jahr Firmenjubiläum. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie online auf s-deposito.swiss. s-deposito.swiss und dort geben Sie bitte den Code ein, WW für Weltwoche, WW1-26, WW1-26, kann man sich leicht merken, aber ich zeige es Ihnen hier auch noch auf meinem Papier, rot die Internetadresse, schwarz der Code, Sie haben es gesehen, Silber, Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Hinweis in eigener Sache. Gestern Abend auf Servus TV links, rechts, Mitte, Diskussion 4 Jahre Ukraine-Krieg. Urteilen Sie selbst, meines Erachtens eine der sachlicheren Debatten, die wir zu diesem Thema hören können, sicherlich viel sachlicher als dieses einseitige Gedröhne, als diese klirrenden Propagandaparolen im deutschen Fernsehen. Entschuldigung, ich weiß nicht, ich glaube immer noch viele Leute schauen das an, aber das ist dermaßen einseitig. Und das ist gefährlich, wenn man sich in so wichtigen Fragen wie Krieg und Frieden einfach quasi betonifiziert auf eine Seite schlägt. Dann hat man Schlagseite im Denken. Und wenn du Schlagseite im Denken hast, dann ist die Gefahr groß, dass du die falsche Lösung, die falsche Entscheidung triffst, dass du dich verrennst. Und genau das sehen wir doch. Gefangene ihrer eigenen Kriegspropaganda. Das sind sehr viele Politiker, die jetzt merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Und was machen sie? Anstatt einzulenken, sie drehen die Schrauben an, bringen Sanktionen. Das Kriegsinstrument der Außenpolitik wird als Terrorpeitsche im Inland gegen Andersdenkende angewendet. Das ist die Situation, das ist der Fall Jacques Beau. Das ist diese Einschüchterungspolitik all jener, die mit ihrem Latein eigentlich am Ende sind. Und diese autoritäre Verhärtung, die sie durch die Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit gerade auch in Deutschland beobachten können, das ist Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot ist übrigens auch immer, wenn behauptet wird, in einem Konflikt alles Böse, das ist auf der Seite. Wir sind die Guten, die uneingeschränkt, die absolut Guten. Wir haben alles richtig gemacht. Und wer es wagt, da eine andere Auffassung zu vertreten, der möge zum Schweigen gebracht werden. Das ist doch das, was wir seit 3 Jahren hören, noch viel extremer als bei Corona. Und das Lächerliche ist, dass all diese Journalisten, die geglaubt haben, bei Corona hätten sie es gemerkt, wurden jetzt zu Superkonformisten, die haben da voll mitgemacht, zu Bodyguards dieses falschen Denkens, diese falschen Propheten in der Politik. Also wenn behauptet wird, dieser Ukraine-Krieg, der habe also ausschließlich und nur und absolut damit zu tun, dass das Böse in Moskau residiert. Ich meine, allein so eine Darstellung, da muss es dir ja bereits im Ansatz kalt den Rücken herunterlaufen. Da muss man schon die innere, schrille Warnsirene aktivieren. Und ich glaube, viele spüren das auch. Immer mehr spüren das auch. Aber das ist genau das Thema. Und das haben wir gestern auch besprochen. Neben vielen anderen Fragen, auch das Thema der Neutralität, ist zur Sprache gekommen. Wichtig, meine Position, wir müssen Frieden machen mit Russland. Selbstverständlich, so bald wie möglich. Man muss die Amerikaner unterstützen und das nicht sabotieren. Die EU ist im Begriff, diese Friedensknospen abzuwürgen, abzukappen. Und aus gegebenem Anlass noch eine Buchempfehlung. Das Buch hier, Der lange Weg zum Krieg, Günter Verheugen und Petra Erl, Russland, die Ukraine und der Westen, Eskalation statt Entspannung. Das ist etwas das vom Besten, das Sie über diesen Ukraine-Krieg lesen können. Wir haben Günter Verheugen und Petra Erler auch schon als Autoren öfters in der Weltwoche gehabt. Ich habe sie auch schon gelegentlich interviewt. Günter Verheugen, der frühere Erweiterungskommissar der Europäischen Union. Petra Erler, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Think Tank Betreiberin, akribisch in ihren Recherchen, übrigens auch toll geschrieben. Das ist die für mich beste oder eine der allerbesten auf den Punkt Bringungen, vor allem auch aus deutscher Perspektive, klug. Und natürlich geprägt auch durch die großen Traditionen der Bundesrepublik, einerseits die Westorientierung Adenauers, dann aber bei Günter Verheugen ganz klar und auch bei Petra Erler, die natürlich in Potsdam studiert haben, die östliche Dimension, die osteuropäische Dimension sehr gut kennt als Ostdeutsche. Der Günter Verheugen, jemand, der stark geprägt ist durch die Willy Brandtsche Friedenspolitik, der Friedensnobelpreisträger, der ja gerade in einer Phase, als der Kalte Krieg noch tobte, die Kraft hatte, zusammen mit Egon Bahr, dem unverwechselbaren Egon Bahr, den wir auch noch bei der Weltwoche einmal eingeladen haben für eine Veranstaltung in Zürich, die Hand auszustrecken und eben eine Brücke zu bauen in Richtung Osten. Das ist das Thema. Blicken wir in die Medien heute Morgen. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bei Remigration bekommt Alice Weidel Liebesbekundungen. Da haben wir es wieder. Das Reizwort Remigration. Und dann jubeln die AfDler. Das wird so in den Raum gestellt als großen Skandal. Was heißt eigentlich Remigration? Remigration heißt, dass man Leute, die sich nicht zu Recht in einem Land aufhalten, dass man die ausweist. Aber eben in diesem ganzen frenetischen Huronengebrüll, das wir auch in dieser Diskussion sehen, ist ja unglaublich, diese Emotionalität, diese sprungbereite, quecksilbrige Aufgeregtheit, diese Aufgekratztheit da in der Öffentlichkeit. Da wird ja jedes Wort automatisch so verdreht, dass es dann das bedeutet, was eben die Journalisten oder wer es dann auch immer ist, als Bedeutung darin sehen wollen. Und Remigration ist jetzt auch so ein Triggerwort, so ein Sackmesserwort, so ein Minenwort, so ein Dynamitwort oder man könnte auch sagen, so ein Gaunerwort geworden. Denn Remigration, das wird Ihnen so suggeriert, bedeutet, dass auch Deutsche mit deutschem Pass, also deutsche Bürger, ausgeschafft werden könnten. Das ist kompletter Unsinn. Da geht es doch darum, Leute auszuweisen, die keinen gültigen Aufenthaltstitel haben. Sie haben in Deutschland Hunderttausende von sogenannten vorläufig Aufgenommenen. Die heißen bei Ihnen anders. Aber das ist ein Betrug am Asylsystem, dass man Leute ohne gültigen Asyltitel im Land lässt und einfach nicht ausschafft. Und da gibt es jetzt dieses Fachwort Remigration. In der Schweiz ist das nicht gebräuchlich, aber die Meinung, Das Thema, die Sache geht doch in die Richtung, aber man klammert sich jetzt in der Berichterstattung, in den Titeln an diese Begriffe. Warum? Um eben die AfD verrechtlich, um sie zu machen, zu skandalisieren. Aber immer mehr Leute durchschauen das, immer mehr Leser durchschauen das. Ich glaube eben nicht, dass sich die Zeitungen einen Gefallen tun, wenn sie mit dieser verdrehenden Optik an die Sache herangehen. Vielleicht müsste man sich einmal daran erinnern, jetzt gerade auch bei Zeitungen wie einer FAZ, dass eben auch in jeder Reizfigur in der Politik steckt am Ende ein Mensch. Und auch da muss man versuchen zu verstehen, muss man zum AfD-Versteher werden oder zum AfD-Wähler-Versteher. Aber das hat sich eben in den letzten Jahren eingebürgert, sozusagen durchgestanzt in den Hirnen, dass man nicht mehr verstehen darf. Leute haben verlernt, ihren Verstand zu gebrauchen. Da erinnern wir uns an Immanuel Kant, den großen Königsberger Philosophen, den Sie da im Hintergrund als Statuette besichtigen können. Er hat ja gesagt, Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und selbstverschuldet ist sie eben, weil man es erkennt, weil man es weiß, weil man es sieht, weil man sich eben seines Verstandes nicht bedient, und zwar willentlich, weil man einfach mitschwimmt, weil man nachplappert und hinterher surft und sich aus Bequemlichkeitsgründen oder aus anderen unlauteren Motiven mitnehmen lässt, zum Beispiel um zu betrügen, um die eigene Macht zu behaupten. Ist ja immer einfacher, den anderen herunterzuputzen, als sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen. CDU nach dem Parteitag, fast schon wieder Merkel-Partei. Die CDU muss die Hoffnungen, die in sie gesetzt werden, enttäuschen, aber es wäre falsch, so wie in Stuttgart, Erwartungen gar nicht erst wecken zu wollen. Ja, vielleicht ist die tiefe Wahrheit der CDU, dass sie eben eine Merkel-Partei ist, oder eben, dass Frau Merkel, eine Politikerin, die ich übrigens differenziert sehe, ich weiß, da gibt es viele Zuschauer, die springen dann gleich auf die Barrikaden und sagen, was ist jetzt wieder los, Köppel? Eine völlig abstruse Einschätzung. Man hat es mir schon ein bisschen übel genommen, dass ich den Prinzen Andrew, oder wie er hieß ja früher Prinz Andrew, jetzt ist er Andrew Mountbatten, dass ich den verteidigt habe. Ja, der ist vielleicht ein Tor und möglicherweise auch etwas ein Lüstling. Aber solange ihm keine kriminellen Handlungen nachgewiesen werden können, ist dieser Mann immer noch unschuldig. Das geht vielleicht in dieser Aufgeregtheit auch verloren. Wir haben einfach noch keine Lynchjustiz, meine Damen und Herren. Zum Glück haben wir das nicht. Also die Merkel-Partei, ich bin der Pflichtverteidiger von Angela Merkel, auch wenn ich ihre Fehler kritisiert habe, selbstverständlich in der Weltwoche, zum Teil schon früher als andere. Ja, Frau Merkel, eine Politikerin, eine Kanzlerin, die eben gar nicht geführt hat, die das Land verwaltet hat. Aber möglicherweise, die Pointe, wollten die oder wollen die Deutschen das? Findet man das als wohltuend? Und diese CDU, die war eben auch nie so eine klar weltanschaulich ausgerichtete Partei. Klar, es gab immer die Konservativen, aber es gab immer auch die Progressiven. Und vergessen wir nicht Konrad Adenauer. Er wollte seine CDU nicht als Partei im strengen Sinne, sondern eher als Sammlungsbewegung, klar, nach dem Zweiten Weltkrieg. Man musste sozusagen nach der Raserei der Nazi-Jahre die Leute zusammenbringen, schauen, dass die Kämpfe, die Adenauer auch noch erlebt hatte, zwischen den Kommunisten und den Nationalsozialisten, zwischen den Internationalsozialisten, das sind die Kommunisten, und den Nationalsozialisten, im Grunde ein Bürgerkrieg innerhalb der kollektivistischen Sekte, das muss man auch immer wieder herausstreichen, die Nationalsozialisten waren Sozialisten, die sich allerdings konservativ drapiert haben, sozusagen missbraucht haben auch das Vokabular, das Repertoire, das Arsenal der konservativen Begrifflichkeiten, von den Konservativen auch gegen die Kommunisten an die Macht gehoben wurden. Aber die Nazis waren keine Rechten, sie waren in dem Sinn Linke, sie waren Kollektivisten, sie waren Sozialisten, wie sie es gesagt haben. Und Adenauer hatte diese Kämpfe noch erlebt und natürlich wollte er als Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht wissend, wie es herauskommt, eben eine Partei über den Parteien bilden. Und dieses Universelle ist eine Qualität der CDU, hat sich aber in den letzten Jahren zum Nachteil erwiesen. Denn eine Partei muss, wenn diese, sag ich mal, elementaren Staatsaufbauaufgaben erledigt sind, dann muss eben eine Partei wieder Partei ergreifen. Und Frau Merkel war in dem Sinn eine sehr gelehrige Schülerin von Konrad Adenauer, dass sie eben nicht Partei ergriffen hat, beziehungsweise sie hat dann schon Partei ergriffen und dann zunehmend fürs Falsche, für eine Politik, die nicht nachhaltig war. Aber ihr Auftrag bestand eigentlich immer darin, in dem Sinn einen möglichst großen Konsens zu erzielen, zu hören, was wollen die Deutschen, was sind sie bereit mitzumachen. Und sie war nicht bereit, hier eine Führung in dem Sinn zu übernehmen. Das hat sie dann vielleicht erst am Schluss mit der Brandmauer, mit der Migrationspolitik, da hat sie angefangen, die Sache etwas durchzustieren und dann ist die Milch ja auch entsprechend sauer geworden. Also das wäre auch mal ein interessantes Thema, die missverstandene Frau Merkel und die missverstandene CDU. Künstliche Intelligenz, jetzt übernehmen die Maschinen, auch interessant, die Journalisten bekommen Panik wegen der künstlichen Intelligenz. Tatsächlich, im Journalismus könnten Jobs verschwinden, auch Journalisten, die bis jetzt nicht sehr originell sich etwas haben einfallen lassen, die könnten tatsächlich verüberflüssigt werden durch die künstliche Intelligenz. Ich allerdings glaube nicht, dass die Maschinen den Menschen verdrängen werden. Allerdings ist unglaublich faszinierend, wenn wir sehen, was an dieser letzten, eine große China, eine Robotermesse vor einiger Zeit, also vor nicht allzu langer Zeit, man hat Filme gesehen im Internet, das ist ja unglaublich, was diese Roboter alles schon können, springen, kämpfen mit Schwertkämpfen, Ballettaufführungen, absolut synchron in den Bewegungen. Nehme an, diese Filme sind authentisch und nicht selbst wieder von Robotern aufgepimpt, sondern dass das wirklich Abbilder der Wirklichkeit sind. Sehr beeindruckend. China auf der Überholspur. Und was macht Europa? Wo sind bei uns eigentlich diese Innovationen? Nein, bei uns kultiviert man den Schmollwinkel, den Kulturpessimismus, die selbstschmeichlerische Überheblichkeit und auch etwas diese Haltung, ja, jetzt übernehmen die Maschinen, wir müssen schon wieder verbieten. Ich höre das heraus aus diesen Schlagzeilen, man geht schon wieder in die Gegenoffensive. Danke, wir wählen die AfD in Mannheim, interessant, Baden-Württemberg, da sind die AfD Wähler vor allem aus dem sozialdemokratischen Milieu, aus dem Arbeitermilieu. Merke, könnte es vielleicht sein, dass an dieser Nazi-Keulenthese nicht so viel dran ist? Könnte man sich vielleicht mal zur Abwechslung mit der These beschäftigen, warum eigentlich so viele ehemalige sozialdemokratische Wähler zur AfD überlaufen? Aber da schlägt dann eben in den Medien wieder das Misstrauen des Journalisten gegenüber dem Bürger durch. Ja, eben die Deutschen, die sind eben verführbar. Die können von solchen Rattenfänger- und Schlangenölverkäufern auf den Irrweg geführt werden. Ganz im Unterschied natürlich zu den Journalisten. Die sind absolut unverführbar. Die sind lebende Monumente der intellektuellen Unbestechlichkeit. Ja, wer es glaubt, ich sehe es ja ganz anders. Die Bürger sind klüger als die Journalisten und oft auch als die Politiker meistens, denn die Schwarmintelligenz der vielen ist der eingebildeten Hochintelligenz der wenigen in den allermeisten Fällen überlegen. Zelensky, zynischer und grausamer Terroranschlag in Lemberg. Präsident Zelensky versucht, diesen Krieg aus der Pose der Verzweiflung aufrechtzuerhalten. Ich werde heute Morgen am Montag mit Fjodor Lukjanov sprechen, einem russischen Experten und geopolitischen Analytiker. Wir sprechen über 4 Jahre Ukraine-Krieg. Und Zelensky ist jetzt natürlich im Superstress, weil sowohl die Amerikaner wie die Russen ihn aufgefordert haben, den Vorschlag der Russen anzunehmen, sich auf diesen Friedensplan zu einigen mit den entsprechenden Forderungen. Donbass geht an Russland, inklusive der noch von den Ukrainern gehaltenen Festungen. Die Ukraine wird neutral, Aufhebung der Sanktionen, völkerrechtliche Anerkennung der Krim und dieser Donbass-Republiken als Teil von Russland. Die Ukrainer sperren sich aus nachvollziehbaren Gründen, weil eben dann Festungen fallen. Sie fühlen sich ausgeliefert. Man muss noch das Problem der Sicherheitsgarantien lösen. Aber man muss diesen Krieg beenden. Und der amerikanische Präsident Trump hat gesagt, Zelensky ist jetzt das größte Hindernis auf dem Weg zum Frieden. Ich neige dazu, diese These nicht für völlig falsch zu halten. Und jetzt natürlich versucht Zelensky nach Kräften, auch mit einem Dämonisierungsvokabular, hier möglichst viele Leute aus der EU noch auf seine Seite zu ziehen. Und ich habe gestern in der Fernsehsendung gesagt, Abrüstung in jeder Hinsicht, auch Abrüstung der Begriffe. Fantastischer Erfolg der US-Eishockeyaner an den Olympischen Spielen gegen Kanada. Die Kanadier wirkten wie blockiert. Sie hatten eine Supermannschaft am Start. Sie haben sozusagen die Amerikaner unter Dauerbeschuss genommen. Aber selbst Superstars wie McKinnon haben vor dem leeren Tor daneben geschossen. Also offensichtlich ist man da in dämonischer Gebanntheit vor dem Über-Ich Trump und USA erstarrt und hat diese stark aufspielenden US-Boys nicht in den Griff gekriegt, obwohl man überlegen spielte. Ein Riesentriumph und ein Ausdruck der Tatsache, dass in den Vereinigten Staaten der patriotische Spirit ganz groß ist. Trump ließ sich das nicht nehmen, um dann ein Bild zu vertwittern oder zu verixen. Ein Adler, ein Weißkopfadler, der einen anderen Vogel mit seinen Krallen am Boden bringt, der Triumphalismus. Trump ist ja nicht gerade großmütig im Sieg, wenn sie gewonnen haben und einer ihm vorher auf die Nerven gegangen ist, dann brennt er ihm noch einen rein, ist er nicht besonders stilvoll. Diese Doppelmoral schadet dem Vorhaben, sich als Antisystempartei zu inszenieren, der Staat als Beute. Die deutschen Medien machen ein ziemliches Theater um diese Beziehungsfilz-Affären in der AfD, dass man da Verwandte angestellt hat. Richtig, das ist nicht astrein, das ist nicht sauber, aber ich glaube, viele, die nicht im religiösen Anti-AfD-Lager sind, haben Verständnis, weil sie sagen, ja, wenn man eine Partei dermaßen ausgrenzt, wenn man sie dermaßen für aussätzig erklärt, ja, das ist ja klar, dann musst du ja die Mitarbeiter am Schluss noch in der eigenen Familie suchen, weil alle anderen abgeschreckt werden. Und jetzt macht man ihnen das auch noch zum Vorwurf, das geht hinten und vorne nicht auf und das stimmt auch. Die ganze Berichterstattung hat hier eine Schlagseite. Die Vereinigten Staaten mit dem Superspieler Jack Hughes, der das Tor gespielt hat, das Tor erzielt hat in der Overtime, in der Überzeit, hat in einem Interview ein patriotisches Bekenntnis abgegeben. This is all about our country now. I love the USA. I love my teammates. It's unbelievable. The USA Hockey Brotherhood is so strong. I'm so proud to be American today. Das ist Patriotismus à l'Américaine und ich kann darin nichts Verwerfliches erkennen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, es hat sich mittlerweile herumgesprochen, sind keine faschistische Diktatur, wie da einige Hitzköpfe in den Medien bereits ausrufen. Nein, die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine starke Demokratie, Checks and Balances, Kontrollen und Machtbrechungssysteme. Und das sehen Sie daran, dass die Richter Trump mit seinen Zöllen zurückgepfiffen haben. Da hat er seine Kompetenzen überschritten. Das hätte der Kongress entscheiden müssen. Dies das Wesentliche zum Einstieg an Wochenstart. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir bleiben dran. Ihnen alles Gute und ja, bleiben Sie entspannt. Es kommt gut. Bald ist Ostern. Die Frage ist nur, wann die Probleme gelöst werden. Und man muss daran arbeiten, sie schneller und weniger schnell in den Griff zu bekommen. Mit dieser Plattitüde lasse ich es jetzt aber auch bewenden. Ihnen allen einen schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.